Lassen Sie uns doch zunächst einmal den Bibeltext für heute Abend lesen. Micha Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Wir werden aus den sieben Kapiteln, aus jedem Kapitel etwas lesen, nicht das Ganze, aber immerhin etwas. Hören wir doch auf die ersten sieben Verse. Dies ist das Wort des Herrn, welches geschah zu Micha aus Moreshet, zur Zeit des Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, dass er geschaut hat über Samaria und Jerusalem. Höret alle Völker, merk auf Land und alles, was darin ist. Denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden, ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel. Denn siehe, der Herr wird herausgehen aus seiner Wohnung und herabfahren und treten auf die Höhen der Erde, dass die Berge unter ihm schmelzen und die Täler sich spalten, gleich wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, wie die Wasser, die talwärts stürzen. Das alles um Jakobs Übertretung willen und um der Sünden willen des Hauses Israel. Was ist aber die Übertretung Jakobs? Ist es nicht Samaria? Was sind aber die Opferhöhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Ich will Samaria zu Steinhaufen im Feld machen, die man für die Weinberge nimmt, und will seine Steine ins Tal schleifen und es bis auf den Grund bloßlegen. Alle seine Götzen sollen zerbrochen und all sein Hurenlohn soll mit Feuer verbrannt werden. Und ich will alle seine Götzenbilder zerstören, denn sie sind von Hurenlohn zusammengebracht und sollen auch wieder zu Hurenlohn werden. Soweit die ersten sieben Verse. Erlauben Sie mir, ein paar Takte zu erzählen, nur in aller Kürze, damit wir ungefähr wissen, in welcher Zeit denn dieser Mann namens Micha spricht, wie die Zeitumstände sind. Denn bekanntlich redet Gott ja nicht über die Köpfe hinweg. Weder damals noch heute, sondern er redet Klartext, er redet in unser Leben hinein. Und so in aller Kürze können wir sagen, in Vers 1 sind drei Könige genannt, Jotam, Ahas und Hiskia. Die haben über den Daumen gepeilt zwischen 750 und 690 vor Christus gelebt in Judäa. Jerusalem. Also alles, was wir im Buch Micha lesen, fällt in diese Zeit. Keine Weissagung ist genau auf den Tag datiert. Es reicht einfach, wenn wir diese grobe Angabe haben. Soweit, so gut. Wenn Sie fragen, was ist denn in diesen Jahren markant innenpolitisch passiert, so fallen dahin zwei Katastrophen. Zweimal ein Super-GAU. Das eine ist das Jahr 723. Der assyrische König kommt und erobert die Stadt Samaria. Und da geschieht genau das, was wir eben gehört haben, dass die Stadt zerstört wird und die Felsen den Abhang hinunterrutschen. Hier, diese Weissagung ist noch vor 723 ergangen und ist dann tatsächlich gelandet. Es gab in Judäa, in Jerusalem, einen zweiten Super-GAU. Das war 701, der Feldzug von einem König Sanherib. Den müssen Sie nicht im Gedächtnis behalten. 701 kommt der assyrische König Sanherib auf seinem dritten Feldzug nach dem Westen auch nach Judäa. Er belagert Jerusalem und er nimmt die zweitgrößte, wichtigste Stadt Lachisch ein. Und da kommt vieles zum Landen, zur Erfüllung, was Micha im Laufe der Jahre gepredigt und angedroht hat. Das sind so zwei markante Ereignisse, die hier und da immer durchschimmern in dieser langen Zeit von 50 Jahren, die werden hervorgehoben. Sie müssen das nicht behalten, das ist nur eine kleine Karte, die uns andeutet, dass das Assyrische Reich damals im 7. Jahrhundert vom Persischen Golf über die Mittelmeerküste bis runter nach Ägypten reichte. Also die Judäer hatten da schon einen schwarzen oder einen braunen Bären an der Haustür, der Masse und Kraft besaß. Und die wichtigste Eroberung, und dann bin ich auch bald fertig mit der Geschichte, die wichtigste Eroberung war die Eroberung von Lachisch. Das liegt südlich von Jerusalem, so 40 Kilometer südwestlich. Diese Stadt ist flächenmäßig größer gewesen als Jerusalem und den Assyrern gelang die Eroberung. Die Archäologen haben ein Massengrab gefunden mit Resten von 1500 Menschen. Und damit wurde auch klar, ja, was ist da wirklich passiert? Hier haben wir so eine Rekonstruktion. Einfach mal, dass Sie so einen Eindruck haben, wie sah denn so eine Stadt aus? Besonders hoch über einem Tal. Aber den Assyrern war es gelungen, diese Stadt einzunehmen. Und wer da hier sehen, wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel darauf. Hier ist eine Rekonstruktion, wie der Angriff auf die Mauer stattfindet. Das müssen Sie jetzt nicht alles in den Details sehen. Es war eine blutige und furchtbare Sache. So weit, so gut. Und zum Ende zitiere ich Ihnen noch einen Satz aus dem Bericht, den Sanherib im O-Ton sozusagen hinterlassen hat. Er schrieb: Hiskia von Juda, der sich nicht unter mein Joch gebeugt hatte, 46 ummauerte Städte belagerte und eroberte ich. 46. 200.150 Leute, groß und klein, männlich und weiblich, holte ich aus ihnen heraus und zählte sie als Beute. 200.000. Ihn selbst schloss ich wie einen Käfigvogel in Jerusalem, seiner Residenz, ein. An dem letzten Satz ist etwas bemerkenswert. Sanherib hat immer sehr großen Wert darauf gelegt, aufzuzählen, welche Städte er geknackt hat. Und hier ist die einzige, aber auch einzige Ausnahme: Ich schloss ihn ein. Kein Hinweis auf die Eroberung, denn das hat nicht geklappt. Das war sozusagen das blaue Auge, das er mitgenommen hat. So weit, so gut. Für den Fall, dass Sie fragen, und wie sah das Original aus, das ist das Tonprisma in Keilschrift. Im Britischen Museum können Sie es bewundern, wo dieser König Sanherib seine Taten verewigt hat. Sieht ein bisschen anders aus als unsere Schrift, aber es ist wirklich derselbe Inhalt. So, das mag vielleicht genügen. Das war zu viel. Lassen Sie uns doch mal gemeinsam dem Text entlang gehen. Und ich habe einige Stichworte hier für Sie zum Mitschreiben, Mitdenken, Mithören festgehalten. Der erste Gedanke: Gott redet in Raum und Zeit. Er redet Klartext. Wie ist denn das passiert? Schauen Sie, das ist ja ein Geheimnis, dass der lebendige Gott Menschen anspricht und zu ihnen redet. Der Teenager Samuel schläft nachts und denkt an nichts, als er seinen Namen rufen hört. Und dann erfährt er, dass es Gott, der ihn anredet. Die Propheten haben Gottes Anreden vernommen, akustisch, vernehmbar oder in einem Traum, in einer Vision, auf tausend und eine Weise, aber sie wussten, es ist der lebendige Gott, der mich hier anspricht, der Gott Israels. Nach diesem Ersterlebnis wussten sie, es ist der lebendige Gott, der widerredet. Schauen Sie, wenn ich jetzt nachher noch meine Frau anrufe und mit ihr telefoniere, ich erkenne sie an ihrer Stimme. Und das kenne ich seit diesem einen wenigen lichten Moment meines Lebens, als ich sie kennengelernt habe. Also wenn wir einen Menschen kennenlernen, dann haben wir seine Stimme und damit auch seine ganze Person gegenwärtig und können diese Stimme von den anderen unterscheiden, auch wenn sie vielleicht ähnlich klingen. Ich bin nach meinem Studium noch für ein Jahr in Israel gewesen, an der Hebräischen Universität in Jerusalem, und dabei bin ich öfters durch die Wüste Juda gewandert. und habe dort arabische Hirten gesehen, ihnen begegnet an einem Brunnen. Da sammelten sich mehrere Hirten und haben ihre Schafe getränkt. Die hatten Mittagsruhe, wie sie es gehörte. Und dann nach so einer Weile lief ein Hirte davon und stieß Lockrufe aus. Die 15 Schafe, die zu ihm gehörten, sind anstandslos hinterhergetrottet. Die anderen waren völlig unbeeindruckt von allen Lockrufen. Und dann lief ein anderer Hirte in eine andere Richtung, stieß seine Lockrufe aus und nur seine Schafe sind hinter ihm her. Schafe hören meine Stimme. Da ist eine innere geistliche Verbundenheit. Und wir können seine Stimme von der anderen Stimme, den Stimmen, die an unser Herz dringen, die uns verwirren wollen, unterscheiden. Und es ist manchmal eine echte Herausforderung, diese Stimmen zu unterscheiden. Die Propheten des Alten Testamentes haben Gottes Reden vernommen. Sie haben es nicht ersonnen. Da hat sich keiner hingesetzt und gesagt, naja, was wollen wir denn mal, ich habe den Eindruck und so weiter. Mein Eindruck, den ich habe oder den Sie haben, ist ja eine schöne Sache. Aber Gottes Reden ist noch etwas anders. Und es ist nur das Kennzeichen der falschen Propheten, dass sie ihre Eindrücke und Gottes Reden nicht unterscheiden können. Nun hat ein Prophet wie Micha über mehrere Jahre, Jahrzehnte immer wieder Gottes Anrede vernommen, etwas, was er seinem Volk zu sagen hat, und hat es ihm notiert, weitergegeben am Tempel oder sonst wo, und dann hat er es vielleicht auch aufgeschrieben oder durch einen Mitarbeiter ausschreiben lassen, und dann wurde es irgendwann mal zu einem kleinen Prophetenbuch zusammengefasst. Micha hat ja diese 7 Kapitel nicht nachmittags in einer einzigen Bibelstunde vorgetragen, sondern das ist das Extrakt aus, was weiß ich, 40 Jahren. Und auch diese Struktur, die wir heute haben in dem Micha-Buch, das erste, was drüber steht, dies ist das Wort des Herrn. Wort des lebendigen Gottes ist es, was wir hier lesen. Und natürlich kann man, wenn Sie mal in Berlin sind, empfehle ich Ihnen, gehen Sie doch mal durch das Historische Museum, das Deutsche Historische Museum, falls Sie es noch nicht schon gemacht haben. Es ist richtig schön. Eindringlich, eindrücklich. Aber wenn wir durch ein Museum gehen, dann gehen wir von Vitrine zu Vitrine und denken an dies und das und denken über das nach. Aber es ist alles aus vergangener Zeit. Wenn wir das Wort Gottes lesen, und dann wollen wir nicht von Vitrine zu Vitrine durchs historische Museum gehen, sondern da hören wir auch jetzt noch nach 2700 Jahren die leise Stimme, die sagt, du, ich muss mit dir reden. Gott redet Klartext und er redet in Raum und Zeit und Situation hinein. Wir hören aber seine Stimme auch nach Jahren und dieser nach langer Zeit immer noch redet er uns lebendig an und sagt, du, mit dir möchte ich gerne reden. Unsere Lebenssituation ist völlig anders. Wir leben nach dem Kommen Christi, darauf werden wir noch bei Kapitel 5 natürlich eingehen. Das wohl, aber dass wir hier das Geheimnis der leisen Stimme erleben, der lebendige Gott, der durch diese Worte des Jesaja auch zu uns reden will. Also das Erste, Gott redet in Raum und Zeit hinein. Er holt uns dort ab, wo wir sind, nicht da, wo wir sein sollten. Deswegen dürfen wir auch in diesen Tagen innerlich auf Empfang gehen und sagen, lebendiger Gott, Herr Jesus Christus, willst du mir etwas sagen? Hilf mir, dass ich das verstehe und wahrnehme und dass es nicht zugedeckt wird und ich nicht mit meinen Vermutungen und so weiter das verwechsele. Das ist das eine. Das ganze Buch, so wie wir es heute haben, es ist Wort des Herrn, das Micha empfängt. Fragen Sie mich bitte mal, wie hieß denn der Vater von Micha? Die Antwort lautet, ich weiß es nicht, denn es wird nicht genannt. Wenn Sie fragen, bitte, welchen Beruf hatte dieser gute Mann denn? Keine Ahnung. Man hat vermutet, gehört er zu den Hirten, gehört er zu den Händlern, war er bei den Ältesten, alles nett und schon, wird nicht gesagt. Von manchen Propheten wissen wir nur den Namen. Verstehen Sie, Taxifahrer ist ein ehrenwerter Beruf. Also Sie verstehen mich bitte recht. Die Propheten sind Taxifahrer. Sie bringen einen Gast. Sie bringen uns das Reden Gottes. Das ist entscheidend. Und so müssen wir auch nicht über Micha wissen, wie er nun charakterlich drauf war. War er froh oder traurig gesinnt? Was war sein Vater von Beruf? Ganz kurz. Und das nächste, was wir hier wahrnehmen, ist die Tatsache, Vers 2, Gott redet Klartext. Hört alle Völker. Und sofort merken wir, dass Gott nicht in eine esoterische Kammer hineinspricht, sondern dass das, was er sagt, globale Bedeutung hat. Er redet jetzt Israel an. Aber Israel ist ja bekanntlich nicht gegen den Rest der Welt erwählt worden, sondern für den Rest der Welt, dass auch die anderen Völker davon etwas haben. Und so wird auch gleich die große Szenerie aufgezogen. Hört alle Völker, merke auf Land und alles, was darin ist, denn Gott muss mit euch reden. Haben Sie das mal erlebt, dass irgendein guter Freund, gute Freundin zu Ihnen kam und sagte, Hans oder Christa, ich muss mal mit dir reden. Nicht, weil er eine Not auf dem Herzen hatte, sondern weil er über Sie oder über mich reden wollte. Weil er den Eindruck hatte, du bist irgendwie auf dem falschen Dampfer. Das Unglaubliche an unserem menschlichen Herzen besteht ja darin, dass es sich so leicht irren kann. In der Bibel steht, manchem dünkt ein Weg recht. Also richtig zu sein, und am Schluss bringt er ihn zum Tode. Wir können uns so unglaublich irren. Das sitzen wir alle in einem Boot. Und darum haben wir es nötig, dass der lebendige Gott dann und wann auch mal uns in die Seite grätscht und einfach sagt, du, ich muss mit dir reden. Du bist auf dem falschen Dampfer. Gib Acht. Und wir haben es vielleicht selber gar nicht gemerkt. So eine Situation ist hier. Der Anlass, die Motivation dahinter ist ja nicht die Schadenfreude oder die Rechthaberei. Es gibt ja so Menschen, die wissen für andere immer genau, was richtig ist. Das ist hier nicht der Fall. Sondern die Liebe, die sagt, du bist mir wichtig. Ich gebe Acht. Wir Menschen können uns wirklich leicht irren. Und jetzt sage ich mal so, unter uns, wir Männer, wir sind ja auch bekanntlich nie zu alt, um nicht noch irgendwelche Dummheiten zu machen, nicht wahr? Um nur ein Beispiel zu nennen. Gott redet Klartext. Also er redet nicht um den heißen Brei herum, sondern er kommt zur Sache, aber sein Anliegen ist nicht, uns kaputt zu machen, sondern um uns abzuholen, da wo wir sind. Wohl dem, der sich darauf einlässt. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich weiß schon meinen Weg und ich sehe gar nicht, wo das Problem liegen sollte. Ich bin selbstgesteuert und finde wie ein Cruise-Missile immer von mir selber aus das Ziel. Na gut. Und dann steht hier die merkwürdige Aussage in Vers 3, Gott, der Herr wird herausgehen aus seiner Wohnung und wird herabfahren und treten auf die Höhen der Erde. Gott kommt herab. Also er holt uns nicht hinauf in irgendwelchen besonderen, exaltierten Erfahrungen, sondern er kommt herunter. Gott steigt herab. Gott ist vom Sinai hinuntergestiegen und hat das Volk Israel in der Stiftshütte begleitet. Das war wirklich ein Abstieg. Er kommt in der Person Jesu hinunter in unsere brutale Welt. Das ist die große Botschaft der Bibel. Gott bleibt nicht im Himmel und sagt, erhebe dich zu mir, sondern er steigt herab. Das ist ein Stück Demut. Das ist ein Stück Nähe, dass er es überhaupt wagt, herunterzusteigen zu uns. Er wird herausgehen aus seiner Wohnung, herabfahren, auf die Höhen der Erde treten. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges. Wenn Gott uns nahe kommt, dann geraten die Fundamente ins Wanken. Hier ist ja bildhaft gesprochen, dass die Berge plötzlich zerschmelzen. Ja, wie Wachs und wie haltlos wie Wasser. Das ist ein Gedanke, der steht mir ja völlig quer. Sie haben hier einige Berge, wir haben in Norddeutschland den höchsten Berg, 167 Meter. Meine Frau, die aus der Schweiz kommt, wenn wir dann unseren Verwandten das erklären, dann fragen die bitte, und wo ist er denn, wenn wir draufstehen? Aber wenn Sie so, was weiß ich, in den Bayerischen Alpen oder im Schweizer, im Berner Oberland, so an einem 3-4000er hergehen, der steht da und spricht für sich. Und wenn Sie mit dem Hammer dagegen hämmern, das beeindruckt ihn nicht. Berge sind so etwas, die sagen, hier bin ich, was willst du? Sie repräsentieren einfach von ihrer Ausstrahlung her Bestand, Solidität, ein Stück Ewigkeit. Und jetzt passiert es, dass wenn Gott nahe kommt, dass die Berge ins Rutschen kommen. Ich bin vor vielen Jahren mit einem Freund im Engadin gewandert in den Bergen. 2 Wochen später las ich, dass 100.000 Kubikmeter Gestein von jetzt auf gleich ohne Vorankündigung auf dieser Route heruntergekommen sind. Das hat mich doch ein bisschen verunsichert. So ganz so stabil sind die Berge vielleicht doch nicht. Wenn Gott der Welt nahe kommt, gerät sie ins Wanken. Fühlen uns so lange sicher auf dieser Erde, als Gott in seinem Himmel bleibt. Möglichst weit weg. Und viele Menschen haben ein Verhältnis zu Gott, wie wir zum Zahnarzt. Es ist schön, dass er da ist, aber wir hoffen, ihm so selten wie möglich zu begegnen. Ja? Und jetzt kommt er uns nahe, die Berge schmelzen, die Täler spalten sich auf, wie Wachs vor dem Feuer, und man denkt, nanu. Und wissen Sie, das ist ja eine starke Bildersprache, aber der Mensch, der Gottes Reden erlebt hat, der erlebt hat, wie plötzlich in seinem Leben alles, was sicher war, worauf er sich gestützt hat, plötzlich auch wegbricht. Alle Stützen brechen weg, haltlos. Der weiß, wovon der Bibeltext redet. Wenn Gott uns nahe kommt, kommen unsere selbstgemachten Stützen ins Wanken. Mit mir kann Gott zufrieden sein, sagte mir jemand. Ja. So denken wir. Das ist ganz eine ehrliche Aussprache, eine ehrliche Aussage. Bloß wenn Gott uns nahe kommt, kriegen wir eine andere Sicht. Und jetzt erfahren wir auch, Vers 5 bis 7, Gottes Reden, das ist nicht eine bloße Information. Schön, dass wir mal drüber geredet haben. Wenn das so siehst, dann mag es so sein. Sondern diese Worte sind unser Leben. Denn Gott spricht jetzt konkret. Was ist die Übertretung Jakobs? Er kommt herunter, weil er nicht will, dass ein Volk wie Israel, weil er nicht will, dass Menschen wie wir in unseren verkehrten Wegen verloren gehen. Dass wir uns da nicht verirren und dann wirklich den Abhang hinunterrutschen. Dem Bileam, als er unterwegs war nach Moab, um da ordentlich hier Salomon und Söhne was einzunehmen, stellt sich der Engel Gottes in den Weg und sagt ihm, dein Weg ist abschüssig, so heißt es buchstäblich in meinen Augen. Das heißt, du bist auf einer Rutschbahn. Und wenn du da einst rollen kommst, wie auf einem Geröllfeld in den Bergen, dann kann man dir auf Wiedersehen sagen. Und so kommt Gott entgegen dem Volk Israel in sehr rabiater Sprache, in rauen Sprachen der Tatsachen, und so muss er dann und wann auch mal uns begegnen, weil er sagt, ich will nicht, dass du auf den verkehrten Wegen umkommst. Das alles um Jakobs Übertretung willen, um der Sünden willen des Hauses Israel. Und sie verstehen es, Gott ist ja nicht ein Moralprediger, der entsetzt jammert, wie verderblich doch diese Welt ist. Irgendein trauriger Zionswächter, der also nun die Hände zusammenschlägt, wie grausam doch Menschen sein können. Nein. Gott weiß, dass wir kaputt gehen. Und er will nicht, dass wir auf diesem Weg weitergehen. Er ist der gute Hirte. Und darum lässt er, so hören wir es bei Micha später noch, auch einen guten Hirten kommen, der den Einzelnen nachgeht, dass sie zum frohen, lebendigen Glauben wiederkommen und die Frage der Schuld gelöst wird, dass wir wieder frei zu Gott aufblicken können. Nun redet er aber noch einmal Klartext. Vers 5. Was ist denn die Übertretung Jakobs? Ist es nicht Samaria? Was sind die Opferhöhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Das ist eine etwas merkwürdige Formulierung. Er meint damit zunächst die Hauptstädte Samaria, weil die verantwortlich waren und von da aus das Unrecht ins Land gegangen ist. Die Übertretungen Jakobs, Samaria, die handfesten sozialen Sünden, Sünden, die nur eine Wohlstandsgesellschaft begehen kann. Und wer fragt bitte, wie sieht denn das aus? Lesen Sie doch mal in den nächsten Tagen so zwei Kapitel vom Propheten Amos. Da kommen einem die Tränen. Wie Menschen ausgenützt werden. Menschen ausgenützt werden und rabiat an den Rand gedrückt, aus ihren Häusern vertrieben werden. Soziale Sünden, die man nur in einer Wohlstandsgesellschaft begehen kann. Kleines Beispiel, die EU, Sie haben es vielleicht gestern gelesen, hat versucht, im europäischen Fernfahrhandel etwas mehr Gerechtigkeit reinzubringen. Hoffen wir, es geht, oder vielleicht ist das Schwert auch noch etwas stumpf. Aber wenn ein vietnamesischer Lkw-Fahrer auf einem lettischen Lkw monatelang durch Europa tourt und das für 300 Dollar, wie würden Sie denn das nennen? Also, um klarzumachen, wir sitzen im selben Boot. Ja, die äußerlichen Umstände sind anders, aber die Strickmuster, das wir ausnützen, ist unverändert. Und da redet Gott, da redet er hinein. Die Ausbeutung der Armen, das ist eine Seite. Und das andere, die Opferhöhen Judas. Opferhöhen muss keine Höhe sein auf einem Berg. Das sind so kleine Altäre, die können auf einem Hügel liegen, unten in dem Tal, egal. Da wird anderen Göttern und Mächten geopfert. Den Göttern der Fruchtbarkeit, den Göttern der Sexualität, den Göttern der Zukunftsschau, der Astrologie. Und wir können uns mal überlegen, wem bringen wir denn unsere Opfer? Ja? Wofür setzen wir unser Leben ein? Opfern wir unsere Familie, der Karriere? Opfern wir unser Leben der Lust, dem Rausch, dem Geld? Ach bitte, wir sitzen alle in einem Boot, liebe Brüder und Schwestern, und leben in dieser Welt und sind von daher zu jeder Zeit ansprechbar und versuchlich. Und Gott redet durch den Propheten sehr konkret hinein. Die Situation damals war eine andere als unsere, aber die Strickmuster sind dieselben. Die Altäre der verkehrten Religiosität. Da schickt mir jemand eine Schrift Erinnerungen an Jesus Christus. Hört sich gut an. Und dann merken wir, das ist irgendeine Gruppierung, wo die behauptet, ein Engel sei einer entscheidenden Person erschienen und habe ihm noch ganz viel diktiert, was in den vier Evangelien nicht steht, und noch ganz viele Geschichten, die wir sonst von Jesus gar nicht wissen. Ja, Moment. Soll ich dem Glauben schenken? Oder soll ich dem apostolischen Zeugnis Glauben schenken? Das, was uns gegeben ist von Jesus, haben wir in den vier Evangelien. Und unsere geistlichen Väter haben das Kanon genannt. Das ist ja nichts zum Singen, sondern meist eine Messlatte, an der man messen kann. Das ist das, was du von Jesus weißt, wissen musst, um selig zu werden. Und natürlich sagt das Johannesevangelium, dass Jesus viel mehr getan hat und gesagt hat. Und man könnte das ja lesen, und es ist auch so interessant, aber im Lauf der Zeit werden diese angeblichen Engelbotschaften viel interessanter als das Wort Gottes. Das ist so ähnlich, jetzt bringe ich ein Beispiel aus meiner Heimat, der Heide, wenn Sie ein schönes Heidebeet pflanzen, das können Sie sich ja auch hier in Gunzenhausen vorstellen, ein schönes Heidebeet, und pflanzen drumherum ein Efeuring. Wenn Sie auf den Efeu nicht aufpassen, wissen Sie, was nach 5 Jahren passiert. Ja, sie sehen nur noch Efeu. Und so finden wir manchmal auch wieder das Angebot, hier sind ganz besondere Offenbarungen. Und im Laufe der Zeit decken sie das andere zu und wir sehen die Botschaft Jesu nicht mehr. Das sind Altäre, das sind Anhöhen, auf denen wir fremden Göttern nachsuchen. Oder die Frage, wie wird's morgen? Die alte Suche von uns Menschen nach Sicherheit. Und dann die Frage, können vielleicht die Sterne doch etwas sagen? Die Schicksalsmächte? Können die vielleicht doch etwas für morgen sagen, wenn ich diese Schrift nur lesen kann? Und es gibt viele Menschen, die fasziniert sind davon und das fast noch stärker lesen, das erste in der Zeitung, das Horoskop. Ein tiefmenschliches Bedürfnis, das in deinem und meinem Herzen vorhanden ist. Und doch, Gott kommt und grätscht da hinein und sagt, du, vertraue mir. Rede mit mir über die Zukunft. Und ich mache die ganzen Vorhersagen zu null und nichtig. Gott ist es, der die Wahrsager in den Wahnsinn treibt, steht einmal im Propheten Jesaja. Also merken Sie, Gott kommt herab und redet Klartext in unsere Lebenssituation hinein und redet ganz spezifisch. Damit wir nicht auf die falsche Spur geraten oder wenn wir auf sie gegangen sind, dass wir wieder umkehren dürfen. Kurz und bündig sagt es der Prophet. Die Samaria wird zum Steinhaufen im Feld und die Steine werden ins Tal schleifen und die Götzen sollen zerbrochen und der Hurensohn mit Feuer verbrannt werden. Die Götterbilder, das ist nur mal ganz am Rande gesagt, die Götterbilder der alten Zeit wurden mit Goldblech überzogen, Silber oder Goldblech. Und dann, wenn Eroberer gekommen sind, haben sie diese Figuren natürlich zerstört, haben das Goldblech abgerissen und in kleine Stückchen gehackt und dann haben sie unter anderem vielleicht die Prostituierte oder sonst etwas bezahlt. So ging das Unrechtssystem in ein anderes über und es hat nichts Positives gemacht. Kein Mensch wurde damit geholfen. Kein Hungriger bekam etwas zu essen. Es wird in einen neuen Unrechtskreislauf eingespeist. Micha spricht Klartext, weil Gott klar redet. Aber er redet nicht wie ein Moralapostel, sondern er redet wie ein Kranker im Krankenhaus zu anderen Mitpatienten, der sagt, da ist der Arzt. Das ist die Höhenlage von Micha. Und deswegen ist es so schön. Die Drohungen, die Gott ausspricht, sind ernst gemeint. Wenn Sie und ich im Theater sind, nicht? Dann plötzlich in einer Oper wird geschossen. Es donnert, wow. Und wir wissen, das ist Theaterdonner. Das tut niemandem weh. Es ist nur laut. Die Worte Michas, die Worte Gottes sind ernst gemeint. Aber er spricht sie, damit sie nicht unser Leben erreichen müssen. Er will unser Herz erreichen, dass wir uns zur Umkehr bewegen. Sagen, Herr, hilf mir, ich brauche dich, hilf mir umzukehren. Ich bin auf einem falschen Dampfer und es fasziniert mich so unglaublich. Bitte hilf mir. Denn Gott tut nichts lieber, als das, wo ein Mensch sein Herz nur einen Spalt weit öffnet. Dort seine suchende Liebe hineinzugeben und ihn zurückzuholen und dann sich zu freuen. Wie war das mit dem verlorenen Sohn? Sie kennen die Gesetzgebung des Alten Testaments. Ein Sohn, der Haus und Hof verplempert, verjubelt und verschwendet, der hat nach dem Gesetz des Alten Testaments die Todesstrafe verdient, weil er einfach die gesammelten Werte von Generationen verschleudert hat. Das ist doch nicht nichts. Und dann ist da der verlorene Sohn, der die Hälfte vom Besitz des Vaters einfach verjubelt hat. Und wie begegnet ihm der Vater? Er kommt und sagt, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Und der Vater gibt ihm einen Kuss und gibt ihm wieder einen Ring an den Finger. Den Ring, das ist die Prokura. die Generalvollmacht. Visa Card Platinum oder irgend sonst was, nicht? Im Ernst, hätten Sie das getan? Also ich habe mich echt gefragt, wäre da nicht eine gewisse Bedenkzeit, so eine gewisse Bewährungsprobe gut? So ein halbes Jahr Gnade auf Bewährung. Gibt's das? Gnade auf Bewährung? Also so würde ich als erstes reagieren. Und ich vermute, vielleicht denken Sie, boah, so verkehrt wäre das nicht, ne? Pädagogische Absicht. Und der Vater nimmt ihn in den Arm, er gibt ihm einen Kuss, er zieht ihn neu an und sagt, hier hast du den Ring. Das ist Gott. Seine Androhungen, seine Mahnrufe sind ernst gemeint. Es ist kein Theaterdonner. Aber sie sind gesagt, damit sie uns nicht erreichen müssen, dass unser Herz erreicht wird. Liebe Brüder und Schwestern, dass wir auf die Worte Jesu hören, das ist kein frommes Hobby. Der eine züchtet Kaninchen, der andere ist religiös und liest die Bibel. Wenn du dich dabei wohlfühlst, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Nein, die Worte Gottes, die wir lesen, die Worte Jesu, sind unser Leben. Nicht weniger als das. Und so wollen wir in diesen Tagen noch mehr auf diese Worte hören, die Gott durch Micha weitergibt. Wir werden morgen, die nächsten Tage, immer so ein Stückchen aus dem Buch lesen und hören, was sagt es. Und ich denke, der Heilige Geist schaut jedem von uns beim Bibellesen und Hören über die Schulter und sagt, dieser Satz ist jetzt für dich. Darauf dürfen wir vertrauen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.